Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon für Sie bis Mitternacht, Daniel Heinrich. An einem Tag, dessen Nachrichtenlage sowie viele Tage in den vergangenen Monaten von der Corona-Pandemie geprägt war, europaweit nimmt die Zahl der täglichen Neuinfektionen zu, auch in Deutschland. Immer wieder dabei im Fokus private Feiern wie Hochzeiten. Wir blicken gleich auf die politische Debatte in Berlin. Seit rund zwei Wochen wissen wir, dass die afrikanische Schweinepest in Brandenburg Einzug gehalten hat. Die Tierseuche ist zwar für den Menschen nicht gefährlich, für Hausschweine allerdings schon. Auch deswegen war die Bekämpfung der Seuche eines der Hauptthemen auf der Konferenz der Agrarminister der Länder im Saarland. Sie ist heute zu Ende gegangen. Eine Messerattacke hat heute die französische Hauptstadt Paris erschüttert. Frankreichs Innenminister hat die Attacke auf Journalisten nahe der ehemaligen Charlie Hebdo-Redaktion als islamistischen Terrorakt bezeichnet. Die Hintergründe von unserem Korrespondenten in dieser Sendung. Erstmals seit vielen Monaten haben die Unterstützer der Fridays for Future-Bewegung ihren Protest für eine entschlossenere Klimapolitik wieder in großem Stil auf die Straße getragen. Deutschlandweit haben sich Tausende an Demonstrationen in vielen Städten beteiligt. Auch dies ein Thema dieser Sendung, die wie immer um kurz vor Mitternacht mit der Presseschau endet. Zunächst nach Deutschland. Private Feiern wie Geburtstage oder Hochzeiten gehören zu den Events, die hierzulande mit am meisten zu den Neuinfektionen mit dem Coronavirus beitragen. Ganz besonders zu spüren bekommen das in diesen Tagen die Bewohner der Stadt Hamm in Nordrhein-Westfalen, derzeit trauriger Spitzenreiter bei den Corona-Neuinfektionen. Private Feiern sind neben Reisen in Risikogebiete also erneut in den Fokus der politischen Debatte gerückt. Volker Fintermer berichtet.
Vor allem zwei Szenarien gelten derzeit als kritische Voraussetzungen für mögliche Infektionsausbrüche. Private Feiern und öffentliche Partyzonen, weshalb es seit gestern in München deutliche Beschränkungen auf bestimmten Plätzen im Stadtzentrum gibt. Und auf der anderen Seite die Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Aktuelles Beispiel sind da die Fußballfans von Bayern München, die von dem gestrigen, gut besuchten Spiel in Budapest zurückkehren werden. Für die ungarische Hauptstadt hat das Auswärtige Amt aber wegen der hohen Infektionswerte eine Reisewarnung ausgesprochen. Die Rückkehrer müssen sich also testen lassen und bis zum Vorliegen der Ergebnisse in Quarantäne begeben. Inzwischen gilt fast jedes zweite EU-Land oder zumindest Teile davon als Risikogebiete, was Reisen mit Blick auf die kommenden Herbstferien erneut in ein anderes Licht setzt. Gesundheitsminister Jens Spahn hat am Morgen im ZDF erneut vor nicht notwendigen Reisen abgeraten.
Ich weiß, dass das sehr hart ist für die Reiseveranstalter, die Reisebüros und natürlich auch für die Bürger, die sich im Zweifel auf ihren Urlaub gefreut haben. Aber wir haben jetzt zweimal erlebt, Stichwort Ischgl, Winterurlaub und im Sommer, dass durch Reiserückkehr auch Infektionen stärker wieder nach Deutschland reingebracht werden. Und ich finde, für Herbst- und Winterurlaub, Weihnachtsurlaub, sollten wir daraus eben auch gemeinsam lernen.
Und wer dennoch reisen will oder muss, für den soll es zumindest einen Fortschritt bei der digitalen Erfassung und eventuell notwendigen Meldung an die Gesundheitsämter geben, die diese Daten für mögliche Nachverfolgungen benötigen. Der Gesundheitsminister hofft, dass bereits ab Mitte Oktober diese digitale Reiseanmeldung auf einem Online-Portal möglich sein soll. Dann würden die händisch ausgefüllten Aussteigekarten entfallen und damit vielleicht auch der erhebliche zeitliche Verzug, der bei diesen Meldungen nach den Sommerferien zu verzeichnen war. Das zuständige Innenministerium will das System spätestens Anfang November in Betrieb nehmen können. Dann wären in allen Bundesländern die Herbstferien aber schon wieder vorbei. Derweil hat sich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet dafür ausgesprochen, für die Risikobewertung in der Corona-Pandemie nicht nur die Zahl der Neuinfektionen zu berücksichtigen. Gegenüber dem Handelsblatt sagte Laschet, auch die Kapazitäten der Krankenhäuser und die Zahl der intensivmedizinischen Covid-19-Patienten müssten in die Lagebewertung mit einbezogen werden. Laschet folgt damit dem Rat des von ihm eingesetzten Corona-Expertenrates, der für eine differenzierte Sichtweise auf das Virus im Herbst und Winter plädiert. Für differenzierte Reaktionen plädiert auch Gesundheitsminister Jens Spahn, der auch eine bundesweite Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen ablehnt.
Ich finde, dass wir jetzt sehr aufpassen müssen, dass wir eben Maßnahmen ergreifen und diskutieren, die tatsächlich auch zum Infektionsgeschehen und zu den Infektionsrisiken passen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir tatsächlich lageabhängig und lokal von der Lage abhängig die Entscheidungen treffen. Und sonst verlieren wir auch Akzeptanz. Und ich finde, wenn wir Akzeptanz behalten wollen, müssen wir auch lageabhängig dann auch möglicherweise beschränkende Maßnahmen eben ergreifen.
Am kommenden Dienstag findet das nächste Spitzengespräch der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten zu den Corona-Maßnahmen statt, bei dem über die gemeinsame Strategie für den kommenden Winter gesprochen werden soll. Vor diesem Hintergrund forderte die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, den Gesundheitsminister in der Rheinischen Post auf, umgehend eine verbindliche Corona-Teststrategie vorzulegen. Die sollte ein Warnsystem für ganz Deutschland enthalten, dessen Umsetzung aber regional ausgestaltet werden sollte.
Volker Fintamer berichtete, wie am Abend bekannt wurde, hat die Bundesregierung nun auch Tschechien, Luxemburg und das österreichische Bundesland Tirol zu Risikogebieten erklärt. Themenwechsel. Die Agrarminister der Bundesländer waren seit vorgestern in Weißkirchen im Saarland zusammengekommen zu ihrem 7. Treffen in diesem Jahr. Eines der Top-Themen, die afrikanische Schweinepest. Über 30 tote infizierte Wildschweine sind, Stand heute, in Brandenburg gefunden worden. Nach dem Ausbruch in Brandenburg sei man in großer Sorge, so der Tenor, auch weil die Folgen der Tierseuche alle treffe, müsse man sich nun auch solidarisch zeigen. Unsere Landeskorrespondentin im Saarland, Tonja Koch, berichtet.
Die Landwirtschaftsminister von Bund und Ländern haben sich heute auf ein umfangreiches Maßnahmenpaket verständigt, die in Brandenburg aufgetretene afrikanische Schweinepest an der weiteren Ausbreitung zu hindern und haben den betroffenen Bauern finanzielle Hilfe zugesagt. Entsprechende Anträge könnten von den Bauern gestellt werden, betonte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, CDU.
Entschädigt werden kann zum Beispiel der Verlust der Ernte. Und da gibt es klare Regelungen, Anträge an die Länder gestellt. Es gibt die Möglichkeit auf Liquiditätshilfen. Es gibt die Möglichkeit zum Beispiel auch der sogenannten Lagerhaltung. Wenn zu viel Schweinefleisch auf dem Markt ist, dass die private Lagerhaltung eröffnet wird, da brauchen wir die Zustimmung der EU. Weil das Ganze auch im Sinne, im Übrigen diese Maßnahme, im Sinne aller auch ist, um sie zu schützen.
In Brandenburg, so der zuständige Landwirtschaftsminister Axel Vogel von den Grünen, müssten allerdings noch Details geklärt werden.
Das muss man auch deutlich sagen. Wer jetzt 14 Tage seinen Saatgut nicht ausbringen konnte, der hat erstmal gar keinen Anspruch auf Entschädigung, weil er aufgrund der Trockenheit es sowieso nicht hätte ausgebracht. Und das muss man natürlich auch immer mit berücksichtigen. Aber es wird natürlich die Fälle geben in der Kernzone, wo tatsächlich der Mais jetzt nicht eingebracht werden kann, wo die Landwirte woanders Futter zukaufen müssen und das kostet. Aber ich kann Ihnen zusichern, es wird diese Entschädigungszahlungen geben.
An den Kosten für den Bau eines Zaunes in Brandenburg, damit infizierte Wildschweine, die als Überträger der afrikanischen Schweinepest gelten, sich nicht ungehindert bewegen können, wollen sich die Länder sowie die EU beteiligen. Zweites großes Thema auf der Konferenz der Agrarminister war eine sogenannte Waldklimaprämie. Darauf hat sich das Gremium im Grundsatz verständigt. Details aber sollen von einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe ausgearbeitet werden, die ihre Arbeit bereits aufgenommen hat, sagte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner.
Wir reden jetzt darüber, für die Zukunft ein System zu entwickeln, das die CO2-Senkenleistung des Waldes honoriert.
Eine Waldklimaprämie soll dann greifen, wenn die Finanztöpfe, die für den Ausgleich von Erlöseinbußen in der Waldwirtschaft und die Beseitigung der Trockenschäden zur Verfügung gestellt worden sind, auslaufen. Ein Teil der Länder setzt darauf, dass die Waldprämie auch an die Länder ausgezahlt wird. Bei den Soforthilfemaßnahmen gehen die Länder augenblicklich leer aus. Diese werden auf private und kommunale Waldbesitzer konzentriert.
Auf der Agrarministerkonferenz in Weißkirchen im Saarland war die Bekämpfung der afrikanischen Schweinepest eines der bestimmenden Themen, Tonja Koch berichtete. Am Telefon ist jetzt Till Backhaus von der SPD, Agrarminister in Mecklenburg-Vorpommern. Guten Abend, Herr Backhaus.
Ja, guten Abend.
Ihr Bundesland Mecklenburg-Vorpommern grenzt an Brandenburg. Mittlerweile ist die afrikanische Schweinepest dort bei 32 toten Wildschweinen nachgewiesen worden. Wie viele Kilometer Zaun haben Sie denn schon errichten lassen an der Grenze zu Brandenburg?
Also wir grenzen ja tatsächlich einmal in südliche Richtung an. Und da ist es so, dass wir zum Glück ja die A11, die Autobahn, haben. Und dort haben wir komplett den Zaun errichtet, sodass wir, wenn man so will, einen Riegel jetzt erstmal nach Brandenburg rüber haben und damit quasi auf den beiden Seiten der Autobahn jeweils ein Sitzzaun errichtet worden ist. Und dann haben wir das andere Problem von der polnischen Seite her. Und da sind wir seit einigen Wochen dabei, einen festen Wildschutzzaun an der Grenze zu Polen zu bauen.
Warum ist der Zaun noch nicht fertig?
Also es ist ja so, leider ist es so, dass die Bundesregierung eine Verordnung an die Hand gegeben hat. Und danach ist es so, dass man auf fremdem Grund und Boden erst bauen kann, aus vorsorgenden, seuchenschutzrechtlichen Maßnahmen, wenn die afrikanische Schweinepest 100 Kilometer an uns herangerückt ist. Und wir sind noch 145 Kilometer entfernt, also dürften wir eigentlich noch gar nicht auf fremdem Grund und Boden bauen. Und zum Glück ist es bei uns so, dass wir einen Großteil der Flächen, das sind 62,3 Kilometer, sind landeseigene oder bundeseigene Flächen oder auch private, mit denen wir jetzt Verträge haben. Und ich lege großen Wert darauf, dass wir möglichst bis zum Ende des Monats Oktober dann fertig sind mit dem Zaunbau.
Wenn Sie Ihre Initiativen schon so beschreiben und Mecklenburg-Vorpommern noch nicht so oder nicht betroffen ist, wie ist es dann zu erklären, dass es in Brandenburg so lange gedauert hat, dass ein fester Zaun errichtet wurde, der ja also immer noch nicht fertig ist?
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir uns mit den Ländern ja einig waren und auch mit der Bundesregierung, dass es Sinn macht, ein Bündel von Maßnahmen. Und dazu gehört auch und gehörte auch die Problematik Zaun. Und zwar einen feststehenden Wildschutzzaun, wo Wildschweine möglichst nicht durchkommen. Wir waren uns mit der Bundesregierung einig, dass wir möglichst ähnlich wie Belgien, Frankreich eine sogenannte weiße Zone errichten. Da hat auch die Bundesministerin Klöckner versucht, in Polen zu verhandeln, dass Polen auf ihrer Seite einen Wildschutzzaun errichtet und auf der anderen Seite wir auf der deutschen Seite einen zweiten Zaun in einem Abstand von etwa 100 Metern und wir dann eine weiße Zone gehabt hätten. Da ist es so, die Bundesministerin hat das jetzt mehrfach erklärt, sie hat mit den polnischen Kollegen verhandelt und die haben es abgelehnt, auf der polnischen Seite einen Zaun zu ziehen. Und auf deutscher Seite ist es so, dass Brandenburg erklärt hat, dafür sind die Landkreise dort in der Verantwortung, dass die zunächst diese Notwendigkeit, einen festen Wildschutzzaun zu errichten, wohl so nicht eingesehen haben.
Aber Herr Backhaus, das Kind ist ja eigentlich schon in den Brunnen gefallen, oder? Weil wenn wir Videos sehen, wo ganze Rotten von Wildschweinen die Oder durchschwimmen und dann über diese mobilen Zäune nach Brandenburg reinhüpfen, eigentlich zu spät. Ich höre bei Ihnen auch ein bisschen Ärger durch, oder?
Also ich habe natürlich auch immer wieder gesagt, man sollte nicht auf andere mit Finger zeigen, weil einen kann das ja schnell auch treffen. Aber ich sehe schon ein gewisses Defizit, was die Landkreise anbetrifft, was diesen festen Zaun angeht. Und wir sind uns einig, auch hier und heute gewesen in der Agrarministerkonferenz. Wir gehen hier solidarisch miteinander um, weil wir müssen jetzt das Problem in Brandenburg lösen. Denn eins ist klar, wir haben zurzeit zum Glück ausschließlich das Wildschweinpestproblem in der Wildschweinpopulation. Und es muss jetzt alles, aber auch alles darauf ausgerichtet werden, dass wir kein Überspringen auf die Hausschweine und die Nutztierbestände bekommen. Weil wenn das passiert, dann kriegen wir noch ganz andere Diskussionen.
Sie haben Julia Klöckner schon erwähnt. Die hat bei dem Treffen der Agrarminister im Saarland auch betont, Maßnahmen zur Bekämpfung, das ist weiterhin Ländersache. Also wenn es ums Geld geht, sind Sie dran. Tut der Bund genug?
Also wir pflegen ja einen möglichst kooperativen Arbeitsstil und mein Wunsch
heißt?
War da auch nochmal, ja, aber Sie hören ja auch raus, wir pflegen einen weitestgehend kooperativen Arbeitsstil. Mein Wunsch war eben auch erstens, man kann sich nicht nur darauf berufen, dass das alles Ländersache ist, sondern wir haben hier ein nationales Problem. Und da erwarte ich auch, dass man nicht nur mit Fingern so ein bisschen zeigt, die Länder haben das zu tun und dann schauen wir mal, sondern aus meiner Sicht muss es auch darum gehen, sowohl strukturell oder auch finanziell oder gegebenenfalls auch materielle Hilfen und Hilfestellungen zu geben. Das hat die Bundesministerin jetzt auch zugesagt. Es wird geprüft, ob zusätzliche Mittel für Brandenburg oder auch für andere Bundesländer für den Zaunbau bereitgestellt werden kann, und zwar europäische Mittel. Ich hätte mir auch gewünscht, dass man in einer krisenhaften Situation wie dieser auch Mittel frei macht, um diesen Landkreisen oder auch den Ländern zu helfen, möglichst schnell jetzt auch diese materiellen Voraussetzungen zu schaffen. Und zum anderen sind wir jetzt aber, glaube ich, auch mit dieser doch heftigen Diskussion, die wir gehabt haben, sowohl gestern Abend im Kamin, darüber Stillschweigen vereinbart, aber auch heute Heute ist deutlich geworden, welche Erwartungen alle Bundesländer untereinander an Brandenburg, aber auch gemeinschaftlich einen Weg aufzuzeigen, wie wir in Deutschland das Problem lösen. Und das muss unser Ziel sein, so schnell es irgend geht, diesen Virus, es ist auch ein Virus, aus Deutschland wieder rauszukriegen.
Till Backhaus, SPD, Agrarminister in Mecklenburg-Vorpommern. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Wir kommen zu einem Thema, das noch vor wenigen Monaten das bestimmende politische Thema in Deutschland gewesen war, vor der Corona-Pandemie. Die Demonstrationen der Fridays for Future-Bewegung. Vor allem viele junge Menschen waren monatelang in der ganzen Republik für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen. Dann kam Corona und es war erstmal Schluss damit. Da die Bewegung ihr Anliegen für dringlicher als jeher ansieht, haben die Unterstützer der Bewegung allerdings ihren Protest wieder auf die Straße getragen. Heute mit Maske und Abstand. Anja Nils berichtet.
Wir werden für 1,5 Grad kämpfen, von denen wir wissen, es ist möglich, solange wir da sind. Und wir sind da, aber sowas von.
Luisa Neubauer von Fridays for Future vor der Bühne am Brandenburger Tor vor einigen tausend Menschen, die mit mehreren Fahrradkorsos von verschiedenen Punkten in der Stadt hierher gekommen waren. Es war der erste Klimaprotest auf der Straße seit dem Beginn der Corona-Krise im März. In der Zwischenzeit hatte der Kampf ums Klima hauptsächlich im Internet stattgefunden. Heute gab es hier Reden und Musik, Plakate und Fahnen. Wir sind jung, wir brauchen die Welt. Make Earth cool again oder Klimaneustart wurden gefordert. Und viele der Teilnehmer schienen sich zu freuen, wieder persönlich demonstrieren zu können. Denn wie Corona träfe die Klimakrise vor allem die Ärmeren. Und weil der Kampf ums Klima gerade jetzt nicht in den Hintergrund rücken dürfe, waren die Menschen heute hier.
Weil wir für Fridays for Future, also für die Zukunft kämpfen wollen und eine gute Aktion ist. Da sind wir natürlich dann dabei wieder. Also wir waren auch bei den anderen Großen immer dabei. Also jetzt nicht jeden Freitag, aber bei den Großen immer. Und wenn es jetzt wieder losgeht, natürlich auch dabei wieder.
Wenn wir so weitermachen wie bisher, sehen Sie die Spitze von der Quadriga. Bis dahin geht das Wasser, wenn alle Pole geschmolzen sind.
Ja, es wird halt zu wenig gemacht. Und dafür gehe ich auf die Straße.
Möglich war die Demonstration, weil die Veranstalter ein umfangreiches Hygienekonzept vorgelegt hatten, das die Teilnehmer im Wesentlichen auch befolgten. Fast alle, in der Mehrzahl jungen Leute, trugen Masken. Durch die relativ großen Abstände zwischen den Teilnehmern verteilten sich die Menschen vom Brandenburger Tor bis zur Siegessäule. Das fanden die meisten zwar nicht wirklich schön, aber im Sinne der guten Sache dann okay.
Mich stört es nicht, dass ich die Maske trage und damit schützt man so viel. Also warum nicht?
Das ist natürlich eine deutliche Einschränkung. Das Demo-Gefühl ist natürlich ein anderes, wenn man immer in solchen Abständen steht. Und dass es sich halt auch so rauszieht bis dahin. Also man hat nicht das Gefühl von einer großen Menge. Aber es halten sich alle dran. Das ist wiederum schön zu sehen, dass hier also keinerlei Überlappung zu Corona-Leugner-Geschichten gibt.
In Berlin war heute nur eine von ca. 400 Klimaprotestveranstaltungen in Deutschland und 2500 weltweit.
Und wir werden immer mehr und wir lassen nicht locker und wir zeigen Ihnen, wo der Hammer hängt. 1,5 Grad ist möglich, solange wir dafür kämpfen. Eine klimagerechte Zukunft ist möglich, solange wir dafür kämpfen. Und es geht weiter. Macht euch was gefasst.
Anja Nils berichtete. Ein Hörtipp an dieser Stelle. Die Fridays for Future Proteste waren auch Teil unserer Kommentarsendung um kurz nach 7. Falls Sie den Kommentar von Georg Ehring verpasst haben, Blick ins Internet deutschlandfunk.de, dlf.de, dort können Sie ihn nachhören. Lange galt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU als Bremser der Klimabewegung. Inzwischen drückt er ihnen sogar die Daumen. Warum Luise Neubauer, eine der Frontfrauen der Klimabewegung, dennoch nicht zufrieden ist, berichtet Caroline Born.
Während die Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future trotz Regen zum Klimastreik auf die Straße gegangen sind, harrt der Bundeswirtschaftsminister im trockenen Zuhause aus. Doch auch ohne Corona-Quarantäne würde er nicht mitdemonstrieren, sagt Peter Altmaier im Deutschlandfunk und streckt dennoch die Arme nach der Bewegung aus.
Ich würde Ihnen die Daumen drücken, und das tue ich auch von meiner vorsorglichen Quarantäne aus, dass es ihnen gelingt, deutlich zu machen, die Erderwärmung macht keine Pause.
Es sei richtig, so Altmaier, dass die jungen Menschen ihre Überzeugungen zum Ausdruck brächten. Der Wirtschaftsminister verweist auf die Klimaschutzmaßnahmen der Regierung, unter anderem den Kohleausstieg und den Rückgang der CO2-Emissionen.
Aber es ist den jungen Menschen zu langsam, es ist den jungen Menschen zu wenig. Und deshalb habe ich ja einen Vorschlag gemacht. Und der sieht im Kern so aus, dass wir in vielen Bereichen eigentlich auch besser und schneller werden können, wenn wir dafür sorgen, dass die Arbeitsplätze erhalten werden und dass Deutschland ein wirtschaftlich leistungsfähiges, starkes Land bleibt. Denn sonst wird sich niemand für unsere Erfolge beim Klimaschutz interessieren.
Anfang September hatte der Wirtschaftsminister, der beim Thema Klima lange als Bremser galt, einen 20-Punkte-Plan für Klimaschutz und Wirtschaftskraft vorgestellt. Die Fridays for Future-Sprecherin Luisa Neubauer wirft der Regierung dennoch Tatenlosigkeit vor.
Rhetorik rettet ja nicht das Klima und auch nicht unsere Zukunft, sondern da geht es um Emissionen, da geht es um spürbare Maßnahmen. Da hilft auch der schönste Punkteplan nicht, wenn da nichts Substanzielles dahinter steht. Es ist auch auf ein Altmaier zurückzuführen, dass die Energiewende mehr oder weniger an die Wand gefahren wurde.
Auch die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, die das Kabinett diese Woche auf den Weg gebracht hat, reiche nicht aus, um die Pariser Klimaziele zu erreichen, so Neubauer im SWR. Zu langsam geht es auch Grünen-Chef Robert Habeck. Er fordert, in den nächsten 10 Jahren müsse es gelingen, eine weitgehend klimafreie Wirtschaft, Mobilität und Konsumweise zu entwickeln. Deswegen sei die Mobilisierung von Fridays for Future wichtig. Der Grünen-Chef betont außerdem die Bereitschaft seiner Partei, Aktivisten von Fridays for Future auf Listen für die Bundestagswahl zu setzen.
Ich weiß, dass die Fridays for Future-Leute wissen, dass man aufgabenteilig arbeiten muss. Dass der Druck auf der Straße, dass so geht es nicht, wichtig ist, notwendig ist, um Politik immer weiterzutreiben. Dass die aber genau wissen, dass man dann auch möglicherweise in Regierungsverantwortung nicht nur nicht sagen darf, das geht nicht, sondern sagen muss, wie es geht.
Auch die Partei Die Linke betont, es brauche weiter den Druck der Klimabewegung. Wer eine Zukunft mit Klimagerechtigkeit wolle, der könne sich ganz offensichtlich nicht auf die Regierung verlassen, so Lorenz Göster-Beutin, klimapolitischer Sprecher der linken Fraktion im Bundestag. Und Bundesumweltministerin Svenja Schulze sagte dem Fokus, sie sei dankbar für die Fridays for Future-Bewegung.
Aus Berlin berichtete Caroline Born. Es ist 23 Uhr und gleich 32. Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung, das war der Tag, die Kurzberichte. Beim Absturz eines Militärflugzeugs in der Ukraine am Abend hat es mehr als 20 Tote gegeben. Oliver Schosch.
Bei der abgestürzten Maschine handelt es sich um ein leichtes Transportflugzeug der ukrainischen Luftwaffe vom Typ Antonov 26, konstruiert in den 1960er Jahren. An Bord seien neben der Besatzung Flugschüler gewesen. Das Flugzeug sei bei der Landung zerschellt. Unglücksort ist den Angaben nach Tschuchujiv, gut 10 Kilometer südöstlich der Stadt Charkiw, also in der Ostukraine, aber nicht in den von Russland unterstützten Separatistengebieten. Was den Absturz ausgelöst hat, ist noch unklar. Nachrichtenagenturen berichten, dass einige Menschen an Bord der Maschine den Absturz überlebt haben.
Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas fordert eine Nahost-Friedenskonferenz der Vereinten Nationen. Peter Mücke.
Abbas nutzte seine Videobotschaft für scharfe Angriffe auf Israel und die USA. Sie unterhöhlten eine Zwei-Staaten-Lösung und zerstörten die letzte Chance auf einen Frieden, so der Palästinenser-Präsident. Aus diesem Grund rufe er UN-Generalsekretär Guterres auf, zusammen mit dem Sicherheitsrat und dem Nahostquartett Anfang kommenden Jahres eine Friedenskonferenz zu organisieren. Ziel müsse es sein, einen aufrichtigen Friedensprozess im Einklang mit dem Völkerrecht in Gang zu setzen. Den von US-Präsident Trump vorgeschlagenen Friedensplan lehnte Abbas erneut ab. Er verstoße gegen alle internationalen Resolutionen. Scharfe Kritik übte er auch an den jüngsten Abkommen zwischen Israel und den Golfstaaten Bahrain und Vereinigte Arabische Emirate. Ohne ein Ende der israelischen Besatzung und eine umfassende Lösung der Palästinenserfrage könne es keinen Frieden, keine Sicherheit und keine Stabilität oder Koexistenz in der Region geben, so Abbas.
5 Jahre nach der Aufdeckung von Dieselgate stehen Martin Winterkorn ab Oktober harte Zeiten ins Haus. Zu dem schon feststehenden Betrugsprozess muss sich der ehemalige VW-Konzernchef jetzt auch noch auf ein öffentliches Gerichtsverfahren wegen mutmaßlicher Marktmanipulation im Abgasskandal vorbereiten. Peter Hornung.
Bei dem Oktobertermin könnte es auch um die Frage gehen, ob Martin Winterkorn womöglich nur eingeschränkt verhandlungsfähig ist. Wenn das so wäre, könnte das den Prozess erheblich in die Länge ziehen. Der 73-jährige Ex-VW-Chef soll gesundheitliche Probleme haben. Nach Informationen von NDR und Süddeutscher Zeitung will Winterkorns Anwalt den Gesundheitszustand seines Mandanten im Laufe der Vorbereitung des Prozesses ansprechen, heißt es von Verfahrensbeteiligten. Die Staatsanwaltschaft hatte Winterkorn und 4 weitere VW-Manager wegen Betruges in einem besonders schweren Fall angeklagt. Das Gericht dagegen sieht härter noch als die Staatsanwaltschaft bei allen Angeklagten einen hinreichenden Verdacht auf bandenmäßigen Betrug. Auch in der Frage, wie umfangreich der mutmaßliche Betrug gewesen sein könnte, geht das Gericht nach Informationen von NDR und SZ über die Annahmen der Staatsanwaltschaft hinaus. So wollen die Richter auch klären, ob Winterkorn nicht schon seit 2012 von dem Betrug gewusst hat, also 2 Jahre früher als bisher angenommen. Winterkorn selbst weist alle Vorwürfe zurück.
Lange hatte Kardinal Becciu das Vertrauen des Papstes. Jetzt muss er im Umfeld von Vorwürfen der Vetternwirtschaft zurücktreten. Johannes Reichert.
Gestern Abend teilte das Vatikanische Presseamt mit, Papst Franziskus habe den italienischen Kurienkardinal Giovanni Angelo Becciu vom Amt als Präfekt der Heiligsprechungskongregation entbunden. Gleichzeitig nahm der Papst noch gestern den Rücktritt des 72-jährigen Kirchenvertreters von allen Rechten, die mit der Kardinalswürde verbunden sind, an, heißt es in der Mitteilung. Eine offizielle Begründung für den Schritt gab es seitens des Vatikans nicht. Kardinäle gelten als enge Berater des Papstes und wählen das Oberhaupt der katholischen Kirche. Dass ein Kardinal seiner Rechte und Privilegien entbunden wird, kommt äußerst selten vor. Zuletzt verloren 2018 der US-Amerikaner Theodore McCarrick und 2013 der schottische Kardinal Keith Patrick O'Brien die Kardinalswürden, beide wegen Sexualdelikten. Der nun abgesetzte Kardinal Becciu wurde im September 2018 von Franziskus zum Kardinal ernannt. Er galt als enger Vertrauter des Papstes. Hintergrund der nun drastischen Maßnahmen gegen Becciu könnte dessen Verwicklung in dubiose Finanzgeschäfte des Vatikans sein. Seit 2019 ermittelt die Staatsanwaltschaft des Kirchenstaates gegen ihn wegen des Kaufs eines Londoner Luxusimmobilienprojekts 2014 und 2018, die dem Vatikan millionenschwere Verluste eingebracht haben sollen. Becciu war damals im Staatssekretariat des Heiligen Stuhls an zentraler Stelle für viele Amtsgeschäfte verantwortlich. Italienische Medien berichten, dass bei den Finanzspekulationen Familienangehörige Becciu's auf Sardinien involviert gewesen sein könnten.
Die Schweizer Bank Julius Baer muss auf Schweizer Konten gelandetes einstiges DDR-Vermögen zurückzahlen. Katrin Hondl.
Für die Schweizer Bank Julius Baer ist es eine Niederlage nach einem jahrelangen Rechtsstreit in letzter Instanz. Das Schweizer Bundesgericht entschied, die Bank muss ehemaliges DDR-Vermögen in Höhe von mehr als 100 Millionen Franken plus Zinsen an Deutschland zurückzahlen. Insgesamt rund 140 Millionen Euro. Das Geld soll von einer Außenhandelsgesellschaft der DDR stammen. Anfang der 1990er Jahre war es zunächst auf Konten bei der Schweizer Bank Cantrade gelandet, die 2005 von Julius Baer übernommen wurde. Das Schweizer Bundesgericht stellte nun fest, dass Verantwortliche der Bank damals, Zitat, eklatante Sorgfaltspflichten verletzt hätten. Geklagt hatte die Nachfolgerin der Treuhandanstalt, die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, kurz BVS. Deutschland bemüht sich seit über 20 Jahren, in der Schweiz verstecktes ehemaliges DDR-Vermögen wiederzubekommen.
Wir kommen zur Börse. Wie es auf dem Frankfurter Parkett aussah, weiß Bianca von der Au.
Es war eine schwache Börsenwoche und trotzdem wagten nach langer Corona-bedingter Pause in dieser Woche gleich 2 deutsche Unternehmen den Sprung aufs Parkett. Am Mittwoch Knaus Tabbert, ein bayerischer Hersteller von Wohnwägen und Luxusreisemobilen. Und heute der ebenfalls in Bayern ansässige Rüstungselektronikzulieferer Hensoldt. Die ehemalige Radarsparte von Airbus wurde vor 3 Jahren von einem US-Finanzinvestor übernommen. Beide Börsengänge verliefen mit mäßigem Erfolg. Der Aktienkurs von Hensoldt fiel sogar unter den Ausgabepreis von 12 Euro. Das ist im derzeit schwachen Umfeld aber auch nicht verwunderlich. Konjunktursorgen belasten seit Wochenbeginn die Anleger. Mit Blick auf die weltweit steigenden Infektionszahlen geht die Furcht vor neuen Beschränkungen der Wirtschaft um. Ganz vorne trifft es immer die Reisewerte. Im MDAX gehört die Lufthansa heute wieder zu den Verlierern. Die nicht abreißen wollenden Meldungen von steigenden Infektionszahlen setzen besonders der Luftfahrt zu. Wegen Reisebeschränkungen können viele Ziele, insbesondere in der Langstrecke, weiter nicht angeflogen werden. Die Lufthansa-Aktie war zwischenzeitlich weniger als 7 Euro wert. Der DAX insgesamt konnte trotz zwischenzeitlicher Versuche den Kursrutsch von Montag nicht ausgleichen und geht mit einem Wochenminus von fast 5% aus dem Handel bei 12.469 Punkten.
Blick auf die deutsche Innenpolitik. Für Pendler im öffentlichen Nahverkehr kann es am kommenden Dienstag richtig stressig werden. Die Gewerkschaft Verdi hat zu bundesweiten Warnstreiks aufgerufen. Von Arbeitgebern und Kommunen kommt nicht nur Kopfschütteln, sondern starke Kritik. Katharina Hamberger berichtet.
Aus Sicht der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi gibt es keinen anderen Weg mehr, um im Konflikt mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber, VKA, über die Arbeitsbedingungen von Beschäftigten im öffentlichen Personennahverkehr voranzukommen. Uns bleibt daher nur der Warnstreik, um ein deutliches Signal zu senden, wie ernst die Lage ist, sagt die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle. Am Dienstag soll bundesweit im ÖPNV gestreikt werden. Pendler und Pendlerinnen, die mit Bus oder Bahn unterwegs sind, müssen also kommende Woche mit massiven Behinderungen rechnen. Verdi will die VKA dazu bringen, in Verhandlungen über einen deutschlandweiten Rahmentarifvertrag einzusteigen. Bislang hat es die Vereinigung abgelehnt zu verhandeln. Es geht Verdi nach eigenen Angaben unter anderem um Entlastungen für die 87.000 Beschäftigten. Nach 20 Jahren Sparkurs auf dem Rücken der Beschäftigten seien die Grenzen der Belastbarkeit erreicht, so Verdi-Vize Behle. Trotz steigender Fahrgastzahlen seien in den letzten 20 Jahren 15.000 Stellen abgebaut worden. Verdi fordert zudem, dass mit dem Rahmenvertrag die Ungleichbehandlung in den Bundesländern beendet werden soll. Konkret gehe es dabei um zentrale Regelungen wie 30 Urlaubstage oder Sonderzahlungen. Zurzeit laufen in allen Bundesländern Verhandlungen über die jeweiligen Tarifverträge dort. Zudem will die Dienstleistungsgewerkschaft erreichen, dass für Auszubildende Anreize zum Einstieg in den Beruf und zur Nachwuchsförderung geschaffen werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Vereinigung kommunaler Arbeitgeber, die mit dem Warnstreik unter Druck gesetzt werden soll, reagierte mit Unverständnis. Deren Hauptgeschäftsführer Niklas Behnrath spricht von einem Anschlag auf die Allgemeinheit und die Wirtschaftlichkeit der kommunalen Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs. Es sei unverantwortlich, gerade in dieser krisengeplagten Zeit das gesamte Land nunmehr mit einer Streikwelle zu überziehen. Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, kritisierte Verdi ebenfalls. Warnstreiks würden dazu führen, dass nur wenige Busse und Bahnen fahren, diese dann aber sehr voll seien und damit die Ängste der Nutzer zusätzlich erhöht würden. Das werde das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger weiter erschüttern. Dabei sei die Finanzlage der Verkehrsbetriebe bereits katastrophal, sagte Landsberg den Zeitungen der Funke Mediengruppe.
Katharina Hamberger berichtete. Im Februar hatte eine verunglückte Ministerpräsidentenwahl mit Stimmen von AfD und CDU in Thüringen für ein politisches Beben gesorgt. Die drittgrößte Stadt des Bundeslandes, Gera, gilt als Hochburg der Partei Alternative für Deutschland. Vor 2 Jahren haben es die Rechtspopulisten bei der Oberbürgermeisterwahl bis zur Stichwahl geschafft. Nun hat die Partei es geschafft, den Vorsitz des Stadtrats zu erobern. Die Empörung schlägt hohe Wellen. Unser Landeskorrespondent in Thüringen, Henry Bernhard, berichtet.
Seit der Kommunalwahl im vergangenen Jahr ist die AfD-Fraktion mit knapp 29% in Gera stärkste Kraft. Damit steht ihr laut der Hauptsatzung der Stadt das Vorschlagsrecht für den Stadtratsvorsitzenden zu. Ob dies der Thüringer Gemeindeordnung entspricht, darüber war nach der Kommunalwahl ein Streit ausgebrochen, in den das Landesverwaltungsamt mit eingegriffen hat. Deshalb verzögerte sich die Wahl des Stadtratsvorsitzenden um 16 Monate. Gestern Abend wurde der Kandidat der AfD, Reinhard Etzroth, zum Vorsitzenden des Geraer Stadtrats gewählt, mit 23 von 40 Stimmen. Dagegen erhebt sich Entrüstung, zum Beispiel von Susanne Hennig-Welso, Vorsitzende der Thüringer Linken.
Wer die AfD normalisiert, der trägt dazu bei, dass der Faschismus wieder hochfähig wird in Deutschland. Und genau deswegen mag es, und das sagt ja auch die Satzung des Stadtrates, ein Vorschlagsrecht sein. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass die Kommunalabgeordneten ihrem Gewissen da nicht gerecht werden können und eben kein Nazi zum Vorsitzenden eines Stadtrates wählen.
Die Geraer SPD-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser sieht in der Satzung der Stadt keinen Automatismus für die Wahl des Stadtratsvorsitzenden verankert.
Aber natürlich hätte man auch sagen können, wir könnten die Satzung auch noch mal einmal ändern. Und es gibt aus der Mitte des Stadtparlaments gibt es einen Vorschlag, das könnte man auch überlegen. Und natürlich, selbst wenn es diese Regelung gibt, muss man ja den Kandidaten nicht wählen. Da hat man jetzt aber leider gemerkt, dass die Mehrheiten in diesem Stadtrat national konservativ sind und dann eben auch einem AfD-Kandidaten eine Mehrheit verschaffen.
Da die Wahl geheim war, wird nun diskutiert, woher die Stimmen kamen. Da die AfD selbst nur über 12 Sitze im Stadtrat verfügt, müssen 11 Stimmen von anderen Parteien gekommen sein. Susanne Hennig-Welso von den Linken glaubt zu wissen, woher.
Wenn man sich das Ergebnis anschaut, kann es nicht ohne die CDU-Stimmen gelaufen sein. Natürlich, es war eine geheime Wahl, aber auch die Landes-CDU begründet ja am Ende nur mit gefassten Beschlüssen, dass sowas nicht gehen darf. Und insofern gibt es noch keine schlüssige Erklärung, warum die CDU in Thüringen die AfD nicht mitgewählt haben sollte, zumal sie ja schon etliche gemeinsame Anträge mit der AfD im Gera Stadtrat gemacht hat.
Damit würde die CDU den Fehler vom Februar wiederholen, als sie im Thüringer Landtag den liberalen Thomas Kemmerich gemeinsam mit AfD und FDP zum Ministerpräsidenten gewählt hatten. Der Vorsitzende der Gera CDU-Fraktion, Christian Klein, widerspricht vehement.
Die wüsten Vorwürfe gingen ja schon jetzt, gleich nach der Sitzung los.
Wir haben uns in der Fraktionssitzung vor der Stadtratssitzung darauf verständigt, dass es keine Unterstützung für die AfD geben wird. Und die Kollegen haben mir nach der Stadtratswahl auch zugesichert, dass sie ihn nicht gewählt haben. Das ist ja eine Personalentscheidung. Und an der Stelle haben wir uns dazu entschieden, praktisch die Unterstützung an der Stelle nicht zu geben.
Die Ablehnung der Christdemokraten liege sowohl in der Partei AfD als auch in der Person Reinhard Etzroth begründet, so Klein. Wobei er keine genaue Begründung für die Ablehnung des AfD-Politikers Etzroth benennen konnte. Auch Elisabeth Kaiser, SPD, hält Etzroth nicht für einen Hardliner in der AfD.
Ich kenne ihn auch persönlich, er war auch mein behandelnder Arzt früher hier in Gera. Aber ich muss halt auch sagen, wenn ich hinter einer Partei stehe, die von, das kann man ja mittlerweile auch so sagen, Faschisten geführt wird und auch Teile davon durch den Verfassungsschutz beobachtet werden, dann sollte ich mir genau überlegen, für welche Position und Werte ich da eintrete und mein Gesicht zeige.
Reinhard Etzroth selbst dagegen steht zu seinem Landesvorsitzenden Björn Höcke, den der Verfassungsschutz beobachtet und den selbst innerhalb der AfD so manche für einen Rechtsextremen halten.
Nein, da habe ich keine Schwierigkeiten mit. Ich bekenne mich zu unserem Landesvorsitzenden und seiner Einstellung Björn Höcke und schätze ihn nicht als rechtsextrem ein.
Der Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, Christoph Häubner, sprach nach der Wahl von einem verheerenden Signal. Die Wahl müsse Überlebenden von Auschwitz wie Hohn in den Ohren klingen.
Aus Thüringen berichtete unser Landeskorrespondent Henry Bernhardt. Wir bleiben bei der AfD und blicken nach Schleswig-Holstein. Der Landtagsabgeordnete Frank Brodel hat heute für eine Überraschung gesorgt. Er hat angekündigt, die AfD zu verlassen. Mit dem Auszug Brodels verliert die Partei Alternative für Deutschland im Landtag den Fraktionsstatus, für den 4 Abgeordnete die Mindestanzahl sind. Anna Grusnick berichtet.
Es war eine dicke Überraschung am Mittag im schleswig-holsteinischen Landtag. Eigentlich ging es um das Thema Ganztagsschulen, als der AfD-Abgeordnete Frank Brodel am Ende seiner Rede sagte:
Meine Damen und Herren, ich möchte mit einer kurzen persönlichen Erklärung schließen. Dieses war meine letzte Rede, die ich als Mitglied der AfD und der AfD-Fraktion in diesem Hause gehalten habe. Bei allen, die mir in den letzten Jahren über die Parteigrenzen hinweg zugehört haben, mit denen ich auf politischer Ebene diskutiert habe, möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken. Vielen Dank.
Ungläubiges Staunen bei den anderen Abgeordneten im Plenarsaal. Denn die Konsequenzen des Rückzuges sind weitreichend. Damit verliert die AfD im schleswig-holsteinischen Landtag ihren Fraktionsstatus und damit verbunden Gelder und Mitwirkungsmöglichkeiten. Der bisherige Fraktionsvize Klaus Schaffer sagte:
Das müssen wir jetzt erstmal intern beraten. Das war eine Überraschung.
In einer persönlichen Erklärung auf Facebook erläutert Brodel die Gründe. Er habe dem AfD-Landesvorstand mitgeteilt, dass er mit sofortiger Wirkung aus der Partei austrete, schreibt er dort. Ausschlaggebend für seine Entscheidung, die AfD zu verlassen, sei der Umstand, dass sich der Landesverband Schleswig-Holstein seit dem letzten Parteitag in eine Richtung entwickelt habe, die für ihn völlig inakzeptabel sei. Brodel schreibt, statt an der Etablierung der AfD als bürgerlich wertkonservativer politischer Kraft mitzuwirken, beförderten sowohl der Landesvorstand als auch die deutliche Mehrheit der Kreisvorstände systematisch die Radikalisierung der Partei. Der Oppositionsführer im schleswig-holsteinischen Landtag, SPD-Fraktionschef Ralf Stegner, sagte:
Das ist eine gute Nachricht. Wir haben gerade am heutigen Tag eine Debatte geführt über das Thema Flüchtlinge und Ausländer. Und da ist der Vorsitzende Nobis aufgetreten, dass eigentlich nur noch die braune Uniform mit Hakenkreuzen gefehlt hat. Das war eine richtige Nazi-Rede. Und dass eine solche Gruppe dann keinen Fraktionsstatus mehr hat, das ist ein Segen für das Parlament, weil die uns weniger stark werden belästigen können. Ändert aber nichts daran, dass unsere eigentliche Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass Rechtsradikale nicht mehr ins Parlament kommen.
Brodel wird nun als fraktionsloser Abgeordneter weitermachen. Er schreibt bei Facebook, der völkisch-nationalistische Grundton sei deutlich lauter als die Stimmen derjenigen in der Partei, die für eine seriöse und wertkonservative AfD-Politik eintreten würden. Immer wieder hatte es in der schleswig-holsteinischen AfD-Fraktion Spannungen und Meinungsverschiedenheiten über die politische Ausrichtung gegeben. Ende 2018 war bereits Doris von Sein-Wittgenstein, die dem völkischen Flügel zugeordnet wird, aus der Fraktion ausgeschlossen worden. Der Grünen-Fraktionsvize Lasse Petersdotter sagte:
Es ist wenig überraschend. Nachdem Frau von Sayn-Wittgenstein bereits rausgegangen ist und auch in Niedersachsen die Fraktion zerfallen ist, ist es jetzt auch in Schleswig-Holstein soweit. Die AfD hat nur eine Einigkeit, sie ist gegen Sachen, nicht für irgendetwas. Insofern vorhersehbar, jetzt wird es den Kollegen an Geld fehlen.
Wie viel Geld den nun fraktionslosen Abgeordneten zusteht, ist noch unklar. Sie verlieren allerdings an Mitspracherecht im Ältestenrat und an Einfluss.
Anna Grusnik berichtete. Ein Hörtipp auch an dieser Stelle. Das Thema AfD war auch Teil unserer Kommentarsendung um kurz nach 7. Fokus des Kommentars waren die Entwicklungen in Gera in Thüringen von unserem Landeskorrespondenten Henry Bernhardt. Auf unserer Internetseite können Sie den Kommentar nachlesen und nachhören. dlf.de. Sirenen, abgesperrte Straßen, laute Rufe von Polizisten und das an einem symbolischen Ort. In Paris geht nach monatelanger Pause wieder die Angst vor dem Terror um. Der Grund ausgerechnet vor dem Gebäude, in dem das Satiremagazin Charlie Hebdo einst seine Redaktionsräume hatte, sind heute Journalisten bei einer Messerattacke verletzt worden. Gerade läuft in der Stadt der Prozess gegen mögliche Helfer der damaligen Terrorserie. Inzwischen haben Antiterrorfahnder die Ermittlungen übernommen. Martin Bohne berichtet über einen langen, harten Tag.
Der Hauptverdächtige für die blutige Messerattacke auf zwei Menschen in Paris befindet sich in Untersuchungshaft. Er konnte gut eine Stunde nach der Tat aufgrund von Zeugenbeschreibungen am nahegelegenen Place de la Bastille festgenommen werden. Innenminister Gérald Darmanin sagte am Abend im französischen Fernsehen, man komme gut voran beim Nachweis der Täterschaft. Der junge Mann war Polizei bekannt. Er war vor einem Monat wegen unerlaubten Waffenbesitzes festgenommen worden, da war er aber noch minderjährig. Hinweise auf eine Radikalisierung gibt es nicht. Er taucht auch nicht in den Listen der potenziellen islamistischen Gefährder auf. Es handele sich um einen Pakistaner, der vor 3 Jahren als unbegleiteter Minderjähriger nach Frankreich gekommen war. Ein Motiv für seine Tat habe der Mann noch nicht angegeben. Darmanin geht aber von einem terroristischen Hintergrund aus. Aber ganz offensichtlich, das ist ein islamistischer Terrorakt. Die Tat hat sich in derselben Straße abgespielt wie der Anschlag auf Charlie Hebdo vor 5 Jahren. Und die Vorgehensweise ist die von islamistischen Terroristen. Kein Zweifel, das ist ein neuer blutiger Anschlag gegen unser Land. Und einen zeitlichen Zusammenhang gibt es auch. Seit Anfang des Monats findet in Paris der Prozess gegen Unterstützer der Brüder Kouachi statt, die damals 11 Mitarbeiter der Satirezeitschrift ermordet hatten. Charlie Hebdo hat zu Verfahrensbeginn die umstrittenen Mohammed-Karikaturen erneut veröffentlicht. Die Terrororganisation Al-Qaida hat daraufhin mit Vergeltung gedroht. Die beiden Opfer, eine Frau und ein Mann, arbeiten für eine bekannte Fernsehproduktionsgesellschaft, die unter anderem an einer Dokumentation über den Terroranschlag gegen die Satirezeitschrift beteiligt war. Luc Herrmann ist der Mitbegründer von Première Ligne. Er schildert auf France 2 die schrecklichen Augenblicke. Es war nach 11 Uhr. Wir haben gerade an einem Schnitt gearbeitet, als wir sehr laute Schreie von der Straße hörten. Wirklich schreckliche Schreie. 2 unserer Mitarbeiter, die gerade unten eine Raucherpause machten, wurden ganz unvermittelt von einem Mann attackiert. Und das waren extrem brutale Schläge mit einer Art Fleischermesser ins Gesicht, auf die Schultern. Es war klar, der Mann wollte töten. Was ihm zum Glück nicht gelang. Die beiden Opfer befinden sich außer Lebensgefahr. Etliche der Mitarbeiter von Première Ligne haben bereits den Anschlag auf Charlie Hebdo, der im gleichen Gebäude stattfand, miterlebt. Umso größer war der Schock jetzt. Auch für diesen Bewohner in der Rue Nicolas Appart.
On revit la même chose qu'on a vécu il y a 5 ans. C'est stressant. Voilà, c'est stressant.
Wir haben das Gleiche erlebt wie vor 5 Jahren. Das ist stressig, wirklich stressig. Heute wie damals haben sich die Bewohner zu Hause eingeschlossen. Auch Schulen und Altersheime sollten sich verbarrikadieren. Das Viertel um den Tatort wurde für einige Stunden hermetisch abgeriegelt. Die Antiterror-Staatsanwaltschaft hat den Fall übernommen. Sie ermittelt wegen Mordversuch in Verbindung mit einer terroristischen Tat und Bildung einer Terrorgruppe. Kurz nach der Tat wurde eine weitere Person festgenommen, die auf Videoaufzeichnungen mit dem mutmaßlichen Täter zu sehen ist. Am Abend wurden weitere 5 Personen in Polizeigewahrsam genommen.
Martin Bohne berichtete. Willkommen zur Presseschau, Dietmar Reiche.
Bundesinnenminister Seehofer ist offen für ein Verbot der Reichskriegsflagge. Die Stuttgarter Nachrichten zeigen Verständnis für den Vorstoß des CSU-Politikers, fragen aber, ob ein Verbot auch sinnvoll ist. Denn bei einer Gefährdung der öffentlichen Ordnung kann die Fahne schon heute von der Polizei eingezogen werden. Bei einem Verbot allerdings müsste die Polizei grundsätzlich einschreiten. Für die neue Presse aus Coburg ist klar, dass Reichsbürger und Rechtsradikale die Flagge als gezielte Provokation nutzen. Formal handelt es sich um die Fahne der Streitkräfte des Deutschen Reiches, tatsächlich aber wird sie als Ausweichflagge benutzt, da das Zeigen der Symbole des Nazi-Regimes verboten ist. Es ist klar, dass kein aufrechter Demokrat hinter dieser Fahne hinterherläuft. Die Nordwestzeitung aus Oldenburg kommt zu dieser Einschätzung. Die Debatte um das öffentliche Zeigen der Reichsfahnen oder gar der Reichskriegsflagge hat das deutschlandtypische Niveau erreicht. Wenn ein, wie auch immer geartetes und von wem auch immer präsentiertes Symbol verhasst oder verpönt ist, kommt der Ruf nach dem Verbot auf. Als wenn man die ungeliebte Sache durch ein Verbot aus der Welt schafft. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat den Chef des Militärgeheimdienstes in den Ruhestand versetzt. Nach Ansicht der Süddeutschen Zeitung eröffnet die Ablösung von Behördenchef Gramm die Chance, ihn durch jemanden zu ersetzen, der oder die den Kampf gegen rechtsextreme Seilschaften in den Kasernen energischer angeht. Aber jetzt muss es auch um die Arbeitsweise gehen, in der sich der MAD über die Jahre eingerichtet hat. Genauer um eine Form von Beschönigung, die durchaus System hat. Der Dienst hat das Wort rechtsextrem lange nur für solche Soldaten verwendet, bei denen er auch juristisch eine Entlassung aus der Truppe erreichen konnte. Das waren sehr, sehr wenige. Der Berliner Tagesspiegel sieht die Ministerin in der Pflicht, eine überzeugende Neubesetzung zu finden, damit die Ablösung nicht im Nachhinein noch wie ein Bauernopfer erscheint. Denn natürlich war es nicht der MAD alleine, der nicht so genau hingeschaut hat, wenn bei Soldaten das Patriotische ins Nationalistische umschlug. Die Zeitung, die Welt fragt, ob wirklich der Dienst das Problem ist oder nicht, doch jener Teil der Bundeswehr, der den soldatischen Eid auf die Verfassung nicht achtet, sondern ihn verrät. Die heimlichen Reichsbürger, Islamisten und Rechtsextremisten der Truppe. Eine Minderheit, die Hunderttausende bei der Bundeswehr in Verruf bringt. Jeder von ihnen ist einer zu viel. Das gilt weiter. Und darauf müssen sich Verfassungsschützer und Abschirmdienstler im Land jetzt konzentrieren. Schnellstens.
Dietmar Reiche mit den Pressestimmen von morgen. Vielen Dank dafür. Das war's von uns. Das war's mit Das war der Tag. Am Mikrofon dieser Sendung war für Sie Daniel Heinrich. Danke fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Nacht und ins Wochenende.